Und das ist total herausfordernd, aber auch mega spannend. Also wir haben oft bei einer Abstimmungsrunde tausende Abstimmungen pro Woche und du musst für deine Positionen werben und Mehrheiten finden. Und durch das Diskutieren kommst du dann auch auf neue Sachen drauf und dann musst du halt einmal deine Meinung ändern. Also das ist für mich ganz normal.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Barbara Dahler. Barbara ist seit 2019 Tiroler EU-Abgeordnete und ging damals bei der Europawahl als Spitzenkandidatin in das Rennen. Sie schaffte es mit einem herausragenden Ergebnis in das Parlament, denn sie hatte 38.000 Vorzugsstimmen. Doch es gibt auch ein Leben abseits der Politik. Barbara ist seit mehr als 15 Jahren eine leidenschaftliche Unternehmerin im Digital- und IT-Bereich und darüber hinaus ist sie noch Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Dahler. Hallo Barbara.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bist du die Erwachsene geworden, die du dir als Kind gewünscht hast?
Weiß ich nicht. Es ist eine sehr schwierige Frage. Man hat als Kind natürlich schon Vorstellungen, wie das Leben später mal ausschaut, vor allem weil man Vorbilder in der Familie oder im Bekannten- oder Freundeskreis hat. Aber dass ich zum Beispiel einmal Politikerin werde, das habe ich mir als Kind nicht gedacht. Also das Schöne am Leben, glaube ich, ist, dass es manchmal so richtungsentscheidende Momente gibt. Und das war bei mir definitiv der Fall.
Wenn du richtungsentscheidende Momente ansprichst, wann war der letzte richtungsentscheidende Moment in deinem Leben?
Also das war sicher die Europawahl, wie du schon angesprochen hast. Ich freue mich heute nur über jede einzelne dieser 38.000 Vorzugsstimmen. In dieser Höhe habe ich selber nicht erwartet, hat mich wahnsinnig überrascht und positiv überrascht natürlich und wahnsinnig gefreut. Und damit war dann auch klar, dass ich zwei Kollegen auf der Liste überhole und so ins Europaparlament einziehe. Und damit ändert sich von einem Tag auf den anderen auch dein Alltag und dein Berufsleben. Und das war ein richtungsweisender Moment.
Wie hat sich dein Alltag dann verändert? Und wie hast du dir denn im Vorhinein vorgestellt? Weil du trittst ja zur Wahl an. Man kann immer erwarten, dass man gewinnt. Man kann auch immer erwarten, dass man nicht gewinnt. Aber man überlegt ja, was passiert? Wie verändert sich mein Leben, wenn ich dann wirklich ins Parlament einziehe? Und wie driftet die damalige Erwartungshaltung und die Realität auseinander?
Also ich habe mich vorher natürlich schon mit Europapolitik beschäftigt. Ich habe vor langer, langer Zeit ja auch Politikwissenschaften studiert und in Tirol war Europapolitik ja immer maßgeblich und auch in den Zeitungen präsent, gerade was das Verkehrsthema betrifft zum Beispiel. Aber ich habe keine parlamentarische Vorerfahrung gehabt. Also ich war weder im Landtag noch im Nationalrat, also wie quasi eine Gesetzwerdung zustande kommt, das habe ich vorher persönlich nie erlebt und schon gar nicht auf europäischer Ebene. Und das war einer der größten Herausforderungen, nachdem wir am 2. Juli 2019 gestartet haben in Brüssel, einfach einmal hineinzufinden in den parlamentarischen Ablauf. Wie schaut ein typischer Tag aus? Wie schaut eine typische Woche aus? Das war für mich alles neu. Das kannst du, glaube ich, auch vorher gar nicht so vorstellen, wie das wäre, wenn du selber diesen Job hättest. Ich war 2-3 Mal vorher in Brüssel, auf Brüsselreisen, auch mit der Wirtschaftskammer. Da kriegt man natürlich schon politische Themen mit. Aber so dieser Maschinenraum Parlament, wie funktionieren die Ausschüsse, wie funktionieren Fraktionssitzungen, wie funktionieren Mehrheitsfindungen, das war für mich alles ganz neu. Und es war, muss ich schon sagen, eine sehr schöne Zeit, gerade das erste halbe, dreiviertel Jahr, in diese neue Welt einzutauchen. Heißt aber auch, dass man den eigenen Kalender komplett ändern muss. Und ich habe zum Beispiel nicht ganz genau gewusst vorher, wie lässt sich denn das mit meiner Firma vereinbaren. Habe aber nach ein paar Monaten sehr schnell gemerkt, dass es wunderbar funktioniert und wollte auch meine Firma nicht aufgeben. Meine Mitarbeiter in der Firma sind spitzenmäßig, auf die kann ich mich wirklich zu 100% verlassen. Und ein paar Stunden die Woche werden fix eingeplant für die Firma. Und so geht sich das auch gut aus mit Montag rauffahren oder fliegen und Donnerstag wieder zurückfliegen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis das Kalendermanagement wieder funktioniert hat. Aber es war einfach so aufregend und neu. Und auch mit dem Antrieb der 38.000 Fahrzeugstimmen war es eigentlich eine sehr schöne erste Zeit, muss ich sagen.
Wie schafft man es, positiv in die Zukunft zu blicken, wenn man in der Gegenwart sehr viel Widrigkeiten erlebt und Herausforderungen wieder erfährt?
Das ist eine sehr gute Frage, insbesondere vor dem Hintergrund der letzten 2-3 Jahre. Zuerst eine Pandemie, dann eine Energiekrise. Wir haben eine sehr hohe Inflation momentan. Wir haben Krieg vor der europäischen Haustüre. Verstehe sehr gut, dass es manchmal schwierig ist, sich irgendwie so einen positiven Momentum zu erhalten. Jetzt die eine oder andere Schlagzeile in den Zeitungen macht den Positivismus auch nicht einfacher, aber man muss sich, glaube ich, einfach auf Kleinigkeiten fokussieren, wo man sieht, dass was Positives funktioniert. Oder auch in meinem Beruf sich auf jene Dinge konzentrieren, wo man sieht, man kann einen positiven Unterschied bei einem Gesetz zum Beispiel machen. Für die Tirolerinnen und Tiroler oder für die Österreicherinnen und Österreicher. Und so, glaube ich, geht's einfach mit einem Grundstock an Optimismus eigentlich ganz gut. Man muss sich einfach selber antreiben. Ja. Das war eigentlich in meinem Leben immer so ein Grundsatz. Auch als Unternehmerin, sonst wirst wahrscheinlich nicht Unternehmerin.
Woher bekommst du den größten Optimismus? Ist es, wenn du etwas für die Menschen in Tirol erreichst oder für die Menschen in Österreich, oder ziehst du den Optimismus aus ganz anderen Dingen? Zum Beispiel, wenn du in der Natur bist, ja, wenn man diese Naturverbundenheit hat. Matthias Strolz hat ja auch zum Beispiel Politikwissenschaft studiert, war auch in der Politik, und der hat ja immer gesagt, wenn PolitikerInnen öfter Bäume umarmen würden, ja, dann sind sie positiver gestimmt und da wird es ganz anders zugehen bei Verhandlungen und beim Nachdenken. Der zieht zum Beispiel sehr viel Optimismus aus der Natur. Woher bekommst du deinen Optimismus?
Also ich glaube, das gilt für jeden Menschen und nicht nur für Politikerinnen oder Politiker. Bewegung an der frischen Luft hat auf jeden Menschen einen positiven Einfluss. Ich versuche wirklich sehr oft auch lange spazieren zu gehen, eine richtige Sportart auszuüben, geht sie einfach mit meinem Job und vor allem auch mit meinen Reisezeiten nicht wirklich gut aus. Aber ich mache zum Beispiel oft auch Mittagspausen einfach, indem ich in einem Park eine Dreiviertelstunde lang spazieren gehe und dabei einen Podcast höre oder an ganz was anderes denke oder mit der Mama telefoniere oder was man halt so macht, um einfach einmal andere Gedanken in den Kopf zu kriegen. Und Bewegung ist, glaube ich, schon ein Knackpunkt für jeden Menschen. Und damit kommt damit verändert man ja auch die chemische Zusammensetzung im Gehirn und am Ende ist es genau das, und dann wird man, glaube ich, automatisch wieder positiver. Und wenn wir in Straßburg sind, einmal im Monat sind wir ja in Straßburg mit unserer Plenarwoche, habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, in der Früh immer zu Fuß vom Hotel ins Parlament zu gehen, und das ist so eine Dreiviertelstunde. Und selbst wenn es nur dunkel ist und regnet, ist es ganz egal, ich gehe zu Fuß ins Parlament und habe dann eigentlich, bevor der stressige Plenumstag beginnt, schon eine gute Auszeit an der Luft gehabt. Und das, ja, so Kleinigkeiten kann man als Politikerin gut in den Tagesablauf einbauen.
Was sind derzeit die größten Herausforderungen, beziehungsweise was beschäftigt dich derzeit?
Ich habe einen Schwerpunkt auf Verkehrspolitik und mittlerweile auch durchaus einen Schwerpunkt auf Energiepolitik, vor allem im Verkehrssinne. Mache auch sehr viel Binnenmarktpolitik, wo viel Digitalisierungsthemen drinnen stecken. Und das sind so meine 3-4 Schwerpunkte. Ganz aktuell diese Woche beschließt die Europäische Union jetzt das Aus für den Verbrennermotor, ja oder nein? Es hat jetzt lange Zeit so ausgesehen, als dass man wirklich die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2035 verbieten. Jetzt wurde eine weitere Entscheidung verschoben und das deutet auf Brüsseler Ebene immer darauf hin, dass es keine Mehrheiten gibt. Und es könnte sein, dass wir es doch noch schaffen, das Gesetz ein bisschen abzuändern, dass wir technologieoffener bleiben, weil ich glaube, dass das für den Industrie- und Wirtschaftsstandort von der Europäischen Union ganz wichtig ist. Wir müssen CO2 einsparen, ja, jeder Sektor, ja, aber ich wünsche mir einen technologieoffenen Ansatz, dass man alle möglichen Technologien dafür verwenden können, CO2 einzusparen. Und im Verkehrsbereich, in der individuellen Mobilität, stört mich einfach der Zwang zum Elektroauto. Ich habe überhaupt nichts gegen ein E-Auto. Das wird ein großer Teil werden in unserer persönlichen Fortbewegung. Ist auch gut so. Aber der Zwang dazu stört mich. Und ich glaube, wir könnten mit synthetischen Kraftstoffen oder auch mit Biokraftstoffen den Verbrennungsmotor so weiterzuentwickeln, dass er auch klimaneutral wird. Und finde es einfach schade, wenn wir mit solchen Verbotsgesetzen unsere eigene Leitindustrie in der EU kaputt machen. Und das hat mich diese Woche zum Beispiel am meisten beschäftigt. Dann geht es auch viel um Tourismusthemen bei mir im Verkehrsausschuss. Das Thema gehört dort dazu. Da werden wir bald ein Gesetz über Kurzzeitvermietungen verhandeln. Ich nenne das ein bisschen salopp gesprochen Airbnb-Gesetz, wo es darum geht, dass die großen Vermietungsplattformen, wie zum Beispiel Airbnb, die Gastgeber und die Anzahl der Nächtigungen an nationale Behörden melden müssen. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz. Die Kommission hat das Gesetz vor kurzem vorgeschlagen. Das würde bedeuten, dass unsere Städte und Kommunen besseren Zugriff auf Daten haben, wer vermietet über Airbnb. Und das bringt ein bisschen Wettbewerbsgleichheit in den ganzen Vermietungssektor. Und mit solchen Dingen beschäftige mich, die durchaus auch Auswirkungen auf alle Bürger in der Europäischen Union haben, aber natürlich auch speziell auf die Österreicher oder die Tirolerinnen und Tiroler. Und dafür bin ich ja auch gewählt worden.
Jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Verkehr, du hast gesagt, okay, so Verbotsgesetze, die sind eher schlecht. Wobei, ist es nicht ab und zu besser, Verbote auszusprechen? Weil ich denke halt immer, wenn wir nie Verbote aussprechen, dann tun wir meistens gleich weiter. Natürlich, wie du gesagt hast, man muss schauen, dass der Verbrennermotor innovativer wird und dass da neue Ideen entstehen. Aber eventuell, wenn ein Verbotsgesetz, Gesetze können ja meiner Meinung nach auch wieder geändert werden, wenn da ein Verbot herrscht, man muss ja nur nach Deutschland schauen, das ist ja eine Automobilindustrie. Da wird ja Mercedes, da wird ja BMW und Audi und die ganzen anderen Marken, auch VW, die werden ja dann auch Alternativen finden für den Verbrennermotor beispielsweise, oder? Also kann das nicht auch die Innovation ankurbeln, weil sie sagen, wir können nicht alles auf Elektro umstellen, weil zu viele Arbeitsplätze betroffen sind?
Also ich glaube, dass die Politik die Aufgabe hat, das Ziel vorzugeben, aber dass die Firmen, dass der Markt selber entscheiden muss, wie man zu dem Ziel kommt. Und genau das ist auch bei dem Verbrennermotorverbot der Fall. Im Gesetz steht, also im Vorschlag steht, dass das Auto, also noch völlig ungewichtet, bis zum Jahr 2035, also ab dem Jahr 2035 nur noch verkauft werden darf, wenn es 100% CO2-Reduktion macht. Und damit ist es ein Zwang für die Elektromobilität. Wir haben vorgeschlagen, meine Fraktion hat vorgeschlagen, lass uns das Gesetz so schreiben, dass 90% CO2-Reduktion rauskommt. Also wir haben nicht gesagt, bitte lasst uns mit Verbrennermotoren weiterfahren, damit wir auf ewig weiterhin Diesel und Benzin tanken. Also ganz im Gegenteil, so werden wir aber oft dargestellt in der Presse. Wir wollen auch eine massive CO2-Reduktion und das wird teuer genug werden für uns alle. Aber ich will, dass sich die Leute das aussuchen können. Und wenn ich jetzt zulasse, dass ein normaler Verbrennermotor auch andere CO2-neutrale Treibstoffe tanken kann, habe ich als Konsument mehr Entscheidungsfreiheit. Wenn ich will, kaufe ich mir ein Elektroauto. Wenn ich will, dann tanke ich Biodiesel oder in ein paar Jahren synthetische Kraftstoffe. Und das, finde ich, ist die Aufgabe der Politik. So schnell wie möglich CO2 reduzieren, das als Ziel auszugeben. Und dann aber den Markt entscheiden lassen, in welche Richtung das er geht und auch die Konsumenten entscheiden lassen, was sie kaufen wollen. Die Kommission selbst hat nämlich ausgerechnet, dass selbst 2040 immer noch 80% aller Autos auf unseren Straßen Verbrennungsmotoren wären. Das heißt, bis wirklich kein Auto in der EU mehr einen Verbrennungsmotor hat und damit Diesel oder Benzin tankt, würde es mindestens bis 2055, wenn nicht länger, dauern. Wenn wir jetzt aber Biokraftstoffe, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, zulassen würden, könnten wir morgen beginnen, morgen und nicht erst 2055, die individuelle Mobilität mit dem Auto zu dekarbonisieren. Und das, finde ich, muss einfach jeder selber entscheiden dürfen. Und deshalb bin ich eigentlich gegen eine Verbotspolitik. Wenn das Ziel klar formuliert wird und das Ziel ist, so schnell wie möglich runter mit CO2, weil wir wollen ja alle einen guten Planeten für die nächsten Generationen hinterlassen.
Wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst und du hörst, okay, es würde zum Beispiel jetzt 2055 dauern, wenn das Gesetz so erlassen wird, wie es auch debattiert worden ist, blickst du dann negativ oder hast du Angst vor der Zukunft?
Ja, und die eine oder andere Presseschlagzeile macht dann noch mehr Angst. Es ist noch nicht so ganz laut, aber ab und zu sieht man durchaus eine Schlagzeile von großen, bekannten europäischen Firmen, die ihre Werke in die USA verlagern oder neue Werke, die sie eigentlich geplant hätten, in Deutschland oder sonst wo in der EU zu machen, in der USA aufbauen. Und das heißt, wir haben eine Abwanderung von Industriebetrieben. Wenn die keine Planbarkeit bekommen für die nächsten 10, 15 Jahre und wenn die nicht die Möglichkeit bekommen, mit einem technologieoffenen Ansatz ihre Produkte weiterzuentwickeln, werden die peu à peu aus der EU abwandern. Und dann fehlen uns Arbeitsplätze. Und ich glaube, wir dürfen das ganze Klimaschutzthema nicht nur aus der CO2-Brille betrachten. Da hängt auch die Wettbewerbsfähigkeit vom ganzen Kontinent dran, die Abhängigkeit von anderen Ländern, gerade wenn es um kritische Rohstoffe geht, die man zum Beispiel für batteriebetriebene Autos braucht, dann muss das mitbedacht werden. Auch der Verlust von Arbeitsplätzen muss ein Argument sein im Klimaschutz. Weil was man nicht vergessen darf, ist, die großen Autokonzerne, die stehen ja alle hinter dieser Transformation. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber in den Fußnoten findest du immer den Hinweis in der EU. Und ich glaube schon, dass man das deshalb ein bisschen breiter diskutieren muss, weil wir dann mit sehenden Augen unsere Leitbetriebe abwandern lassen, um dann was zu tun, Elektroautos zu kaufen, die vorwiegend nicht in der EU produziert werden. Also ich glaube, das Thema braucht unbedingt eine breitere Betrachtung. Und das ist mir wichtig und da bekomme ich schon manchmal die eine oder andere Sorgenfalte, wenn ich dann liest, dass die BASF zum Beispiel tausende Stellen abbaut oder dass auch geplante Autobatteriewerke doch nicht in Deutschland gebaut werden, sondern in der USA. Und das darf man nicht vergessen.
Das heißt, also was könnte oder beziehungsweise wie kann man auch, ich bin jetzt gerade beim Überlegen, weil ich denke auch, vielleicht hängt das auch mit der Energiemarktsituation zusammen, weil unser Wohlstand ist ja auch damals aufgebaut worden in der industriellen Revolution, weil wir ganz, ganz billige Energie gehabt haben. Und kann das nicht auch vielleicht damit zusammenhängen, dadurch, dass sich die Energiesituation ein wenig verschärft hat, dass man sagt, okay, ich wandere jetzt aus, weil einfach da die Energiekosten so hoch sind und unser Wohlstand basiert ja eigentlich auf billigen Energieressourcen tatsächlich zu einem gewissen Teil.
Also ja, ich wollte jetzt das nicht so darstellen, wie wenn der Verbot vom Verbrennermotor der einzige Grund ist, warum diese Firmen abwandern. Ich habe das schon in einem größeren Kontext gemeint, in der gesamten Klimaschutzpolitik. Und ich habe den Klimaschutzgesetzen auch zugestimmt, aus voller Überzeugung. Aber in dem guten Glauben, dass wir auch gute Industriepolitik machen, die zu guten grünen Industrieprodukten führen. Von europäischen Unternehmen für europäische Konsumentinnen und Konsumenten. Und die Chance haben wir ja nach wie vor. Ja? Also es sind ja jetzt vereinzelte Schlagzeilen. Ich glaube, dass man mit guter Klimaschutz- und Industriepolitik eine ganz positive Zukunft für den Wirtschaftsstandort Europa zeichnen kann. Und natürlich sind die Energiekosten auch eine große Frage, vor allem für die großen produzierenden Betriebe. Da muss ich aber leider mit einem nächsten Beispiel kommen. Und zwar wird gerade sehr viel verhandelt auf europäischer Ebene zu dem Thema erneuerbare Energieanlagen. Wir müssen die ausbauen, wir müssen die auch viel schneller ausbauen. Ich darf selber mitverhandeln als einzige Österreicherin bei der Erneuerbaren Energierichtlinie. Und da geht es auch darum, welche Gesetze brauchen wir, um diese erneuerbaren Energieanlagen schneller zu bauen? Und jetzt gibt's einen Vorschlag bei mir im Parlament, dass Beschleunigungsgebiete definiert werden, wo solche Anlagen schneller gebaut werden können, die Verfahren schneller abgewickelt werden können, aber Wasserkraft und Biomasse wird ausgenommen. Also es geht alles in Richtung Wind und Sonne. Und von Atomenergie will ich jetzt gar nicht reden. Das ist okay so, das ist richtig. Ja. Wir haben im Norden der Europäischen Union wahnsinnig viel Wind. Da werden ganz tolle, hochwertige Windkraftanlagen gebaut werden, die zumindest die nördliche Hälfte vom Kontinent mit gutem und auch in Zukunft günstigen grünen Strom zum Beispiel versorgen werden. Und es wird im Süden der EU, werden viele Photovoltaikanlagen entstehen, die guten und günstigen Sonnenstrom zum Beispiel produzieren werden. Nur wenn man Biomasse und Wasserkraft ausnimmt, benachteiligt man die Mitte vom Kontinent. Wir haben halt weniger Sonne und weniger Wind wie im Süden und im Norden. Und wenn man da selber mitverhandelt, dann geht man natürlich ganz tief ins Detail rein. Da muss man ja auch, logischerweise, nicht? Du musst die Paragraphen lesen, die Fußnoten, die Zusatzdokumente, die die Kommission zur Verfügung stellt. Du fragst eigene Experten oder Forscher oder Universitäten oder Verbände, die sich intensiv damit beschäftigen. Wie ist denn eure Meinung dazu? Und am Ende kommt der Bild zustande. Und wenn ich Atomenergie bevorzug und sonst auf Wind und Wasser und Sonne setze, aber Wasser und Biomasse immer benachteilige, dann, es tut mir leid, aber das ist nicht technologieoffen und das ist unfair, gerade für Länder wie Österreich, die schon wahnsinnig viel in erneuerbare Energie investiert hat, haben, wie, also in den letzten 10, 20 Jahren. Und damit machen wir uns entweder wieder abhängig von externen Energiequellen, die günstig sind, weil deine Frage war ja, was ist mit den Energiepreisen? Wir werden viel importieren müssen. Das ist auch gut so, das ist auch okay so. Wir können ja nicht alles selber produzieren. Aber wir nehmen uns die Chance, auch selber günstige grüne Industrie in größerem Maßstab zu produzieren. Und das finde ich einfach falsch. Also ja, Importe wird es immer brauchen. Aber warum machen wir uns nicht ein Stück weit weniger abhängig, was Energiepreise betrifft, indem wir der ganzen EU die Möglichkeit geben, in einigen Jahren günstige Energie selber zu produzieren. Egal, ob das jetzt Strom ist oder Wasserstoff oder andere Geschichten. Und das ist für mich halt oft der Knackpunkt, wo ich mir denke, wir müssen auf die Arbeitsplätze auch bei uns achten und deshalb muss man Klimaschutz weiter sehen wie nur CO2-Reduktion.
Wie arbeitest du dich eigentlich in so neue Themen hinein? Also, weil es kommen ja immer wieder neue Themen auf den Tisch, wie zum Beispiel das Airbnb-Gesetz beispielsweise oder auch jetzt, okay, grüne Energie. Wie arbeitest du dich da in solche Themen hinein?
Der erste Schritt ist immer, den Gesetzesvorschlag der Kommission zu lesen. Und dann beginnt einmal eine ganz klassische, große Recherche. Dann sucht man sich Sekundärliteratur, eigentlich wie auf der Uni damals. Dann spricht man mit den eigenen Beratern in der eigenen Fraktion. Ich zum Beispiel mache regelmäßig Termine sowohl mit der Wirtschaftskammer als auch mit der Arbeiterkammer, hole mir dort die Stellungnahmen und deren Meinung und deren Positionen. Und so entsteht dann ein größeres Bild von einem bestimmten Thema. Und am Ende hast du dann erste Diskussionen, entweder mit der eigenen Fraktion oder mit anderen Kollegen im Parlament oder im Ausschuss aus anderen Fraktionen. Und so entsteht dann langsam ein Bild. Aber es ist, am Anfang steht definitiv sehr viel Lesen und sehr viel Diskussionstermine auch mit Unternehmen, mit Verbänden, mit anderen Interessensvertretern querbeet aus der ganzen Gesellschaft, damit man auch wirklich versucht, jede Sichtweise auf ein bestimmtes Gesetz zu erhalten. Ja, und am Ende fangst dann an zu verhandeln, schreibst dann Vorschlag oder Abänderungsanträge und versuchst wirklich ein ausgleichendes Gesetz hinzubekommen.
Wo blickst du positiv in die Zukunft? Was gibt es für Themen, wo du sagst, okay, da sehe ich total die Hoffnung oder das habe ich zuletzt gelesen, da denke ich, da passiert noch einiges Positives. Natürlich, erneuerbare Energien sind positiv, also nicht, dass wir jetzt nicht über nur negative Dinge gesprochen haben, ganz im Gegenteil, weil erneuerbare Energien sind ja positiv, aber gibt es noch weitere Themen, wo du sagst, okay, da gibt es positive Entwicklungen und da möchtest du dich mehr damit befassen und beschäftigen?
Ich bin absolut von der Innovationsfähigkeit unserer Firmen überzeugt. Ja, also jetzt, das kann im Energiethema sein, das kann im Thema Automobilindustrie sein oder zum Beispiel im Technologiebereich. Ich habe letzte Woche einen halben Tag in Wien verbringen dürfen und habe mir selber anschauen können, wie in Zukunft ein Auto, jetzt bin ich wieder beim Auto, wie in Zukunft ein Auto mit der Straßeninfrastruktur kommuniziert. CITS ist die Fachabkürzung dafür und ich bin in einem Auto gesessen, wir sind durch die Stadt gefahren und du siehst auf dem Bildschirm im Auto, es war natürlich, ist natürlich immer noch ein Testversuch, aber es ist schon ein echt Testversuch, du siehst, wie das Auto, in dem du gerade sitzt, mit der Ampel kommuniziert. Oder wie du siehst, dass das Auto, in dem du gerade sitzt, sieht, wo andere Autos fahren, die gleiche technologischen Möglichkeiten schon verbaut haben. Ja. Und das ist wahnsinnig spannend, weil man damit erstens mehr Verkehrssicherheit hinbekommt. Vor allem, wenn irgendwann sehr viele Autos, egal welcher Antrieb drinnen steckt, so technologisch ausgestattet sind, dass sie miteinander kommunizieren. Das wird für viel weniger Unfälle sorgen. Es wird aber auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel fast immer mit grüner Welle durch eine Stadt fahren können wird. Und das ist für mich total die schöne Vorstellung, ohne 10 rote Ampeln durch eine Stadt fahren zu können. Ja, also das ist für mich was sehr Positives, wo man sieht, wie Innovation, wie Technologie, wie österreichische oder europäische Betriebe Probleme lösen können. Also entweder Stauprobleme oder das Thema Unfälle. Es ist fantastisch. Ja. Ein Versuch bei dem Tag war auch, dass das Auto mich gewarnt hat, Achtung, da ist jetzt eine Baustelle oder Achtung, da ist jetzt ein Unfall. Und zwar viel früher, als dass ich als Mensch, als Fahrer das reaktiv wahrnehmen könnte. Also fantastisch. Also CITS wird ganz viel auf unseren Straßen ändern. Sowohl was die Sicherheit betrifft, als auch was die Bequemlichkeit betrifft und wird auch für flüssigeren Verkehr sorgen. Und also auf die Zeit freue ich mich schon. Und dazu gibt es auch ein Gesetz, das gerade verhandelt wird, wird bald fertig sein, steckt gerade in den sogenannten Trilogverhandlungen. Und da sieht man auch wieder, wie man als einzelne Politikerin, wie man als einzelne Europaabgeordnete an einem Gesetz mitarbeiten kann, das dann zu einer Problemlösung führt. Und dieser Kreislauf dauert auf europäischer Ebene immer ein bisschen länger wie auf nationaler Ebene. Das ist manchmal sehr langwierig. Aber es ist sehr schön, so einen Prozess dann auch mitzuerleben, weil du dann siehst, dass da hinten wirklich was Cooles rauskommt. Ja, es kommen nicht immer nur negative Gesetze aus Brüssel, unter Anführungszeichen, das muss ich schon dazu sagen. Und diese schönen Momente machen auch meinen Job wirklich absolut fantastisch. Oder gestern zum Beispiel habe ich E-Mails bekommen von einer Bürgerin und einem Bürger, die ich nicht persönlich kenne. Die haben eine Presseaussendung von mir gelesen, sind komplett anderer Meinung, haben mir ein E-Mail geschrieben. Das erste E-Mail war eher unhöflich, um das jetzt vorsichtig auszudrücken. Dann haben wir 2-3 Mal hin und her diskutiert und am Ende ist ein totaler, tolles, schönes und auch angenehmes Gespräch auf Augenhöhe entstanden. Wissend, dass wir da und da nicht gleicher Meinung sind, aber genau um solche Gespräche und Diskussionen geht's ja, ja. Und am Ende sind wir total versöhnlich auseinandergegangen und es war eigentlich, ja, also, das ist mein Job und der macht wahnsinnig Spaß.
Jetzt, wenn du die Technologie ansprichst, ich denke da sogar ein bisschen weiter wegen zum Beispiel Nebel oder so, weil das ist ja auch ein Vorteil, dass so, oder Schneefall oder Regen oder wenn Laub auf der Straße liegt, was ja, wenn man gerade den Berg runterfährt, vor allem in Tirol natürlich ein Problem darstellt, dass das einfach weitergegeben kann, wäre ja revolutionär sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und so ist es auch und so wird es auch sein. Je mehr, also in Österreich gibt es momentan ungefähr 20.000 Autos, die CITS-fähig sind. Wenn das einmal richtig viel sind, und die Hersteller sind ja auch sehr interessiert daran, dann kann das Auto ganz vorne an die Autos weiter hinten oder auch an die Infrastruktur entlang dieser Straße melden, Achtung, Blitzeis oder eben Laub auf der Straße, wie auch immer. Und so schnell kann der Mensch gar nicht reagieren. Dafür ist Technologie da. Ja, das ist fantastisch.
Welche innovativen Unternehmen fallen dir noch ein in Österreich? Weil wenn ich an Österreich denke, ich denke immer wieder so an Familienunternehmen, die was ja auch zu einem gewissen Teil innovativ sind. Ich nehme aber nie Österreich als richtiges Startup-Hub wahr, beziehungsweise als Innovations-Hub. Welche innovativen Unternehmen fallen dir noch ein?
Also, du hast als Politiker prinzipiell immer ein Problem, wenn du Firmennamen sagen solltest. Ja, das muss ich jetzt gleich dazugeben. Was ich sehr schade finde, aber das ist in meiner Branche so. Es gibt fantastische Firmen, also nicht nur in Tirol, in ganz Österreich. Egal, ob es der Technologiebereich ist oder andere Bereiche, es muss auch nicht alles ein Startup sein. Also nichts gegen Startups, ich war selber mal eines, um Gottes Willen. Aber so große Industrielösungen zu erfinden oder umzubauen, da braucht es auch Investitionskraft dazu. Und das können große Unternehmen halt besser leisten wie kleine. Und deshalb finde ich auch sämtliche Ansätze und Programme, die wir in Österreich hatten und haben, dass Technologie-Startups mit großen bestehenden Firmen zusammenarbeiten, ganz wunderbar. Weil die sich gegenseitig wahnsinnig weiterhelfen können. Und gibt aber auch im Tourismusbereich ganz außergewöhnliche Betriebe, die sehr viel mit Regionalität arbeiten, wo sich eine ganze Branche so einen guten Ruf erarbeitet hat, dass man sich gegen andere Tourismusregionen der Welt durchsetzt. Also das kann man auf jede Branche umlegen. Also ich bin wahnsinnig stolz auf alle Unternehmer, die wir haben.
Weil du vorhin die Kritik angesprochen hast, wann hast du zum letzten Mal deine Meinung geändert?
Das passiert hoffentlich als Politiker ganz oft. Also wenn ich an unsere Fraktionssitzungen denke, die immer dann, wenn die Plenarsitzung näher kommt, immer aufregender und heißer werden, unter Anführungszeichen, da versucht man ja mit dem gegebenen Texten oder Positionen, die gerade im Parlament vorhanden sind, Kompromisse zu erarbeiten, um am Ende eine gute Mehrheit zusammenzubekommen. Und da muss man oft seine Meinung ändern. Also das ist für mich ganz normal und gehört, glaube ich, auch bei jedem Politiker, bei jeder Politikerin zum Job dazu. Wir haben im Europaparlament keine Koalition, so wie im Nationalrat zum Beispiel. Also wir haben 7 Fraktionen im Europaparlament und bei uns gibt's keine Opposition und Regierung. Bei jedem Beschluss, den wir fällen, egal, ob es ein Abänderungsantrag ist oder am Ende die Gesamtabstimmung zum Gesetz, musst du für neue Mehrheiten suchen. Unter 7 Fraktionen. Und das ist total, total herausfordernd, aber auch mega spannend. Also wir haben oft bei einer Abstimmungsrunde tausende Abstimmungen pro Woche. Und du musst für deine Positionen werben und Mehrheiten finden. Und durch das Diskutieren kommst du dann auch auf neue Sachen drauf und dann musst du halt einmal deine Meinung ändern. Also das ist für mich ganz normal.
Wie würdest du dein Warum bezeichnen? Warum tust du das, was du tust? Was ist dein Antrieb? Warum stehst du in der Früh auf? Was lässt dich aus dem Bettchen springen sozusagen?
Das ist eigentlich zwischen meinem Job als Politikerin und zwischen meinem Job als Unternehmerin kein großer Unterschied. Ich habe in meinem Leben immer den großen Vorteil gehabt, dass ich tun durfte, was mir wirklich Spaß macht. Eine Webseite zu programmieren oder einen Online-Shop zu optimieren, macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und wenn man etwas gern tut, dann geht es erstens leichter und zweitens besser. Bin ich absolut davon überzeugt. Und das ist schon so ein innerer Antrieb, der da einfach von selber da ist. Es ist nicht jeder Tag gleich gut, keine Frage. Ich glaube, das ist bei niemandem so. Und es ist auch nicht alles eitel Wonne. Und Buchhaltung macht jetzt auch nicht gerade so unbedingt Spaß in der Firma, aber es muss halt sein. Aber dieses Hintern hoch, dieser innere Antrieb, den hatte ich irgendwie immer schon. Ich glaube, sonst wird man auch nicht Unternehmerin. Und das ist im politischen Job dasselbe. Das können ganz kleine Erfolge sein, weil man es geschafft hat, mit einer Aussage in die Zeitung zu kommen. Oder ganz große Erfolge, weil du es geschafft hast, für deine eigene Idee im Parlament eine Mehrheit zu kriegen. Ist ganz unterschiedlich. Ist auch jeden Tag ein bisschen anders.
Wie würdest du Erfolg genauer definieren? Also wann würdest du sagen, bist du erfolgreich?
Eigentlich genau so. Also wenn es eine Mehrheit, wenn du es geschafft hast, in dem riesigen Europaparlament mit 705 Abgeordneten, wenn es eine Mehrheit zusammengebracht hast, oder wenn ein Kunde in meiner Firma total begeistert anruft und sagt, du, der neue Online-Shop ist richtig cool, danke, es war viel Aufwand, aber wir haben es super gemeinsam gemacht, bitte gib das Lob auch an deine Mitarbeiterinnen weiter. Also das ist Erfolg. Ja. Am Ende muss in einer Firma natürlich auch der Umsatz passen, keine Frage. Aber wenn du keine zufriedenen Kunden hast, hast du am Ende auch keinen guten Umsatz. Also beginnt es immer bei der Zufriedenheit. Egal, ob das der Kunde ist oder der Koalitionspartner oder der Parteikollege oder der Wähler oder die Wählerin. Ja. Und am Ende ist, glaube ich, Zufriedenheit die Basis für Erfolg, sonst geht es nach hinten los.
Und was ich noch raushöre, Teamerfolg. Also wenn du sagst, okay, Webseite, Online-Shop oder auch die Mehrheit bei einer Abstimmung, dann ist es ja immer ein Teamerfolg.
Absolut.
Also du nimmst dich eigentlich sogar als Person zurück im Erfolgsdasein und zielst eher auf das Team und auf das Gesamtgefüge ab, oder?
Definitiv. Also manche Dinge mache ich schon gern selber oder gerne alleine. Das ist, glaube ich, einfach, wenn man als Unternehmer startet, als EPU, und so hab auch ich gestartet, ganz selbstverständlich. Da macht man alles. Und ich habe eine sehr kleine Firma, so wie die meisten Tiroler Betriebe, weniger wie 5 Mitarbeiter. Und da muss der Chef oder die Chefin auch ganz oft alles selbst machen. Ja. Aber am Ende bleibt es eine Teamgeschichte. Sonst kommt, glaube ich, kein gutes Produkt raus. Und das ist in der Politik dasselbe. Wir haben als Europäische Volkspartei auch immer Abstimmungsrunden innerhalb der verschiedenen Ausschüsse. Also wenn die Kommission ein Gesetz vorschlägt, wird das einem Hauptausschuss zugewiesen. Das heißt, die hauptverantwortlich sind dann meine Kollegen in dem jeweiligen Ausschuss. Aber es gibt viele Ausschüsse, die sogenannte Stellungnahmen dazu verhandeln. Und innerhalb der jeweiligen Fraktion machen dann die das Hauptgesetz verhandeln und die Stellungnahme dazu verhandeln, oft gemeinsame Arbeitsgruppen. Und auch das ist Teamarbeit. Ja, weil jetzt dieses CO2-Reduktionsgesetz für die PKWs, das haben wir natürlich einmal aus Umweltsicht betrachtet, mit den Kolleginnen und Kollegen von mir, die im Umweltausschuss sitzen, einmal aus Mobilitätssicht, ich und meine Kolleginnen aus dem Verkehrsausschuss. Und dann kommen oft nur Kollegen aus dem Regionalausschuss dazu und so weiter. Und ohne Team geht's am Ende nicht. Ja, davon bin ich überzeugt. Und in der Politik schon gleich gar nicht. Ja.
Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Das war Jürgen Bodenseer, früherer Wirtschaftskammerpräsident, der zu mir vor vielen, vielen Jahren, wie ich begonnen habe, in der Wirtschaftskammer auch Funktionärin zu sein. Ich war lange Obfrau der Online-Händler. Der hat zu mir mal gesagt, Barbara, wohin dein Weg dich auch noch führt, pass immer auf deine eigene Firma auf, behalte das als Standbein. Und an den Ratschlag denke ich gern zurück. Das war ein sehr wertvoller Ratschlag. Ja.
Welchen Ratschlag würdest du gern weitergeben?
Also Hashtag Hintern hoch. Ist etwas, was mir persönlich auch in meinem Team ganz wichtig ist. Ja? Also ich will beim Gegenüber auch spüren, dass man Lust an der Arbeit hat, dass man Energie aufbringt, um ein gewisses Produkt zu entwickeln, um eine Idee zu verfolgen, um ein Projekt zu machen, um eine Firma zu gründen. Und das will ich spüren. Ja? Also der Eigenantrieb, der hilft einfach ungemein weiter, auch wenn es dann nochmal schwierig wird. Und für den muss halt jeder selber sorgen. Und mein Ratschlag ist, schau, dass du den nicht verlierst. Ja, und das kann eben mit Sport zusammenhängen oder mit Bewegung. Das kann mit genug Ausgleich zusammenhängen. Das kann aber auch damit zusammenzuhängen, zu priorisieren. Was mache ich? Was ist wichtig? Was kann ich später machen? Ich habe einmal eine Zeit lang über meinem Bildschirm so einen Zettel hängen gehabt, da ist nur Ja oder Nein drauf gestanden. Und immer, wenn ich zu einer Anfrage Ja gesagt habe, habe ich bei Ja einen Strich halt gemacht und bei Nein ein Nein. Sonst explodiert irgendwann dein Kalender, ja. Und dann siehst du nach 2-3 Wochen, wie oft du zu etwas Ja sagst und wie oft du zu etwas Nein sagst. Und Nein sagen ist ja nicht unbedingt immer was Negatives. Ich will das jetzt gar nicht so verstanden haben. Aber manchmal muss man einfach auf die eigene Zeitplanung aufpassen, um sich nicht zu verzetteln, weil man dann die Dinge, die dir vielleicht Spaß machen oder die Dinge, die wichtig sind, vernachlässigt. Und diese einfache Ja-Nein-Zettel-Geschichte, die hat mir schon eine Zeit lang geholfen, besser zu priorisieren. Und damit wirst du auch zufriedener, weil du die Dinge, die du gern machst, weil du für die mehr Zeit hast.
Ja, jedes Ja bedeutet ja auch ein Nein zu etwas anderem, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und vor allem, man ist ja immer die wichtigste Person im Leben. Mhm. Also das darf man nie vergessen, ja. Weil ohne dich gibt's ja dein Leben nicht. Also das ist ja total paradox, dass wir ja teilweise das Leben auf andere Menschen komplett anpassen und wir achten zu wenig auf unsere eigenen Bedürfnisse, auf unser eigenes Wohlbefinden. Und je weniger wir auf das eigene Wohlbefinden achten, desto mehr Zeit haben wir tatsächlich, um Krankheiten zu entwickeln. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen muss man ja auf sich selbst schauen. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, es treten neue Arbeitsgenerationen heran. Quiet Quitting ist ein Schlagwort, was man immer öfters hört, was einfach heißt, die nächste Generation macht nur mehr Dienst nach Vorschrift. Die wollen immer weniger arbeiten, wollen mehr verdienen, aber weniger Verantwortung auch zugleich übernehmen. Wie blickst du auf die zukünftige Arbeitswelt?
Also, ich habe Gott sei Dank ganz viele auch junge Menschen in meinem Umfeld, die absolut begeistert von ihrem Job sind und sich da voll reinhängen. Ja? Und der Job kann natürlich eine Zeit lang auch die Uni sein oder irgendeine Lehre oder Ausbildung, keine Frage. Das sehe ich nicht so dramatisch, wie es in manchen Zeitschriften oder Zeitungen in der Überschrift steht. Was schon auffällt, ist der Wunsch, weniger Stunden zu arbeiten. Das heißt ja nicht, dass man deshalb Dienst nach Vorschrift macht und dass das was Negatives ist. Aber viele Arbeitgeber haben schon die Herausforderung, die Stunden so aufzuteilen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass am Ende eine durchgängige Betreuung für die Kunden oder eine durchgängige Produktionskette aufrecht erhaltbar ist. Und das ist, glaube ich, schon ganz schwierig momentan, weil nicht nur, weil uns einfach viele Arbeitskräfte fehlen. Den demografischen Wandel hat man vor 20 Jahren schon gewusst, gell? Also da kann man sich jetzt irgendwie nicht herausreden. Aber dieses weniger arbeiten wollen, einfach im Sinne der Zeit pro Woche, das macht's schon unendlich schwierig. Und ich glaube, dass es am Ende wichtig ist, da ein bisschen früher zu informieren, was bedeutet das dann für die spätere Pension. Ja, also mir ist ja selber genauso gegangen. Ich habe mir mit 25 Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht, was kriege ich später mal vor Pension. Aber es ist wichtig. Ja, man muss sich darüber Gedanken machen. Wie schaut denn eigentlich mein Einkommen aus, wenn ich 65 oder 70 bin? Und darüber, da glaube ich, hat die Gesellschaft schon eine Verantwortung, das Thema einfach früher anzusprechen. Weil wenn man weniger arbeitet in unserem momentanen Brutto-Netto-System, es ist einfach so, dann hat das Auswirkungen für das Alter. Und wenn ich da mit 50 draufkomme, habe ich ein Problem. Eigentlich habe ich schon fast ein Problem, wenn ich da mit 40 draufkomme. Und da muss man, also das wird die größte Herausforderung für die kommenden Monate und Jahre, wobei ich damit nicht sagen will, dass die junge Generation überhaupt keinen Bock mehr auf Arbeit hat, ganz im Gegenteil. Aber diese viel zitierte Work-Life-Balance ist heute anders wie vor 30 Jahren. Das ist so. Und da kann auch die Politik nichts dafür, sondern das ist einfach gesellschaftlicher Wandel. Ja? Jetzt muss man sich über früher oder später Modelle überlegen, die erstens dieser Generation dann am Ende der Arbeitszeit ein gutes Modell bietet, um auch ein Auslangen in der Pension zu haben. Und auf der anderen Seite muss man ein Modell finden, wie die Arbeitgeber zu mehr Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter kommen. Also ich glaube, es braucht schon ganz deutliche Anreize, dass mehr Arbeiten was bringt. Ja, und am Ende des Tages im Geldtasche bringt. Und da ist schon die Steuergesetzgebung gefragt und da wird auch viel darüber nachgedacht, da muss auch was gemacht werden, keine Frage, dass sich das am Ende auch auszahlt. Also ich kenne viele, die gerne mehr arbeiten würden, nur wenn am Ende des Jahres unterm Strich der Kontostand nicht passt, dann ist irgendwo im System ein Fehler. Aber es heißt nicht, dass die junge Generation überhaupt keinen Bock mehr hat zu arbeiten. Also das sehe ich ganz und gar nicht so.
Ich habe mich mal gefragt, ob das vielleicht diese neue Denkweise und mehr Richtung Work-Life-Balance, dass das vielleicht auch ein wenig damit zusammenhängt, dass meine Generation zum Beispiel eine Erbschaftsgeneration ist. Das heißt, wir haben wahnsinnig wenig Möglichkeiten, uns noch selbst irgendetwas aufzubauen. Natürlich im unternehmerischen Kontext ja, aber im normalen Angestellten-Dasein, dass man sagt, ich kaufe jetzt eine Wohnung in Innsbruck, das wird dann schon schwierig. Oder eine Wohnung am Aachensee oder eine Wohnung in Seefeld. Das sind utopische Dinge. Aber was wir bekommen, sind Erbschaften. Wir bekommen Wohnungen zum Beispiel von den Eltern oder von den Großeltern. Und ich habe mir schon einmal die Frage gestellt, okay, ob deswegen auch vielleicht ab und zu dieser Gedanke da ist, okay, ich arbeite nur 4 Tage die Woche oder mehr Work-Life-Balance, weil ich kann mir eh selbst nichts erarbeiten, aber ich kann dann später auf die Erbschaft zurückgreifen.
Ja, ich sehe das genauso. Und ich glaube, dass das auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister deine Großeltern hatten oder deine Eltern, aber wir haben ja heute als Elterngeneration viel weniger Kinder zu versorgen wie früher. Und deshalb sind auch oft, weil wir gerade beim Wohnungsmarkt sind, Wohnungen da, die natürlich nicht da sind, wenn du 5 Kinder hast. Also sehe ich genauso. Also das ist, glaube ich, schon auch eine demografische Geschichte. Abgesehen davon, dass einfach Wohnraum bei uns so teuer geworden ist, dass man es mit einem normalen Job wirklich schwer hat, das auf die Dauer sich leisten zu können oder abzubezahlen. In dieser Sache muss auch viel gemacht werden. Da kann aber auch die regionale Ebene viel tun. Auch das Land Tirol hat da einen Fokus drauf. Das muss nicht immer nur die Bundesebene sein. Also Wohnraum wieder leistbarer zu machen, gerade für die junge Generation, ist extrem wichtig. Und das ist wahrscheinlich einer der Knackpunkte auch der kommenden Jahre. Also das ist gerade bei uns in Tirol auch Thema Nummer 1.
Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch 2 Fragen an dich. Eine meiner Lieblingsfragen. Ja. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
Mein bestes Investment unter 100 Euro?
Vor allem auch als digital affine Frau. Gibt es vielleicht irgendein Tool oder ein Werkzeug, was dir vielleicht etwas anderes oder mehr Ausgleich zum Beispiel erschafft hat? Also ich denke zum Beispiel, eins meiner besten Investments ist definitiv Headspace beispielsweise. Natürlich auf die Jahre gerechnet ist über 100 Euro, aber einfach diese Achtsamkeit im Alltag zu finden, das war oder ist für mich definitiv eins der besten Investments beispielsweise. Oder ein Buch, also, kann auch ein Buch sein.
Ich habe mir vor kurzem eine bezahlte Textsoftware für, also künstliche Intelligenzsoftware für Text zugelegt. Und zwar wirklich ein gewerbliches Angebot und nicht ChatGPT, obwohl ich das auch gern verwende, weil es einfach absolut spannend ist, was in diesem Bereich gerade abgeht. Und ich mache, also diese Software kostet 500 Euro im Jahr. Das liegt jetzt unter deinen 100 Euro, aber okay, wenn ich es durch 12 dividiere, geht sich's vielleicht aus. Und mit der Software versuchen wir gemeinsam mit unserem Kunden, also wir machen das sehr transparent, versuchen wir die Texterstellung effizienter zu machen. Sei das Texte für Webseite oder Texte für Newsletter oder Texte für Social Media Accounts, weil auch meine Kunden oft das Problem von fehlenden Ressourcen haben. Sie würden gern 3-4 Kanäle bespielen. Und wenn man einen Kanal gut bespielen will, braucht es natürlich auch Know-how und Manpower. Und da experimentieren wir gerade total viel und es macht riesig Spaß, sich mit KI-Software zu beschäftigen. Und also das war kürzlich einer meiner, glaube ich, coolsten Investitionen für wenig Geld, sagen wir so. Im politischen, oder sagen wir mal, in meinem Politikerjob war eine der tollsten Investitionen, also toll unter Anführungszeichen, mein Reisekoffer. Also wir sind ja ständig unterwegs. Also ich mache ungefähr 6.000 Kilometer pro Monat zwischen Innsbruck, Straßburg, Brüssel und ab und zu auch Wien. Und je effizienter du eingerichtet bist, desto, also auch was Koffer betrifft, aufgeben im Flugzeug, mit reinnehmen ins Flugzeug oder nicht. Ich fahre sehr oft mit dem Zug. Wie schleppe ich da mein Zeug mit? Und da gibt's ein paar so Gadgets, die dieses fast Nomadenleben ein bisschen leichter machen. Also das ist einer dieser witzigen Momente, wie man sich in den letzten 3 Jahren Europaparlament so effizient aufgestellt hat, um diese Reisezeit so effizient oder so wertvoll wie möglich zu machen, weil man parallel zum Beispiel arbeiten kann. Ganz zu schweigen vor, aber das ist schon ein bisschen länger her, ich habe meine gesamte Firmenbuchhaltung digitalisiert und das war ein Riesenschritt an Zeit- und Effizienzgewinn.
Du bist also sehr interessiert an Zeitmanagement und Effizienz.
Ja, das musst du. Wenn du jedes Monat in drei oder manchmal sogar 4 Ländern unterwegs bist und das jede Woche und versuchst, Teams in Österreich und Belgien also quasi gut zu bespielen und zu betreuen, dann hilft jede Stunde, die du irgendwo aus Optimierungsmaßnahmen rauskriegen kannst. Und es macht auch Spaß, muss ich sagen.
Ja, man sieht, was möglich ist. Also ja, ab und zu hat man ja so riesige To-Do-Listen und man glaubt, alles, was auf einer Liste steht, muss man auch schlussendlich erledigen. Aber das stimmt nicht.
Genau.
Es gibt immer Wege, wie man da wieder rausfindet. Ja. Und vor allem, wenn man dann wieder mehr Zeit hat, du bist ja auch begeisterte Formel-1-Schauerin, Seherin, dann hat man auch für sowas wieder Zeit. Und da sollte man einfach darauf achten, dass die diversen Hotspots, was jeder von uns hat, auch bespielt werden entsprechend. Ich hätte noch eine Frage an dich, die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage, Barbara. Was möchtest du noch sagen?
Es ist komisch, wenn ein Politiker auf das keine Antwort weiß, oder? Na, Scherz. Es war ein ganz tolles Interview. Die halbe Stunde ist verflogen, wie im Zeitraffer. Du stellst sehr interessante und sehr gute Fragen. Das wollte ich da einfach zurückgeben. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Auch über die Möglichkeit, sowohl aus dem Leben als Unternehmerin zu erzählen, als auch aus dem Leben der Politikerin, weil diese Verknüpfung nicht immer ganz leicht ist, aber am Ende viel bringt. Weil ich einfach glaube, dass es gut ist, wenn man Unternehmer in Parlamenten sitzen hat. Ja, also das gilt nicht nur fürs Europaparlament, das gilt von der Gemeindestube über den Landtag bis hin zum Nationalrat, weil wir ja auch eine Breite der Bevölkerung abbilden sollen. Und es ist nicht immer leicht, als Unternehmerin das mit einer politischen Aufgabe zu verbinden. Aber es geht und es hat riesig Spaß gemacht, mit dir über das zu reden.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für dein Feedback, für deine Zeit und für deine unglaublich inspirierenden Worte und dir weiterhin alles Gute. Mich würde es freuen, vielleicht können wir auch irgendwann wieder ein Update-Gespräch machen. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Mach mal nochmal in der Zukunft und ebenfalls alles Gute.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.